ARD Sounds.
Ja, Leute, ihr habt richtig gehört. Unsere Couch kostet 10.000 Euro. Mark Forster ist für mich einer der Top-Influencer so. Und der ist, keine Ahnung, 60?
Bungee-Jumping und falsche Springe.
Damals,
hab ich nie gecheckt.
Damals hätte ich es gemacht.
Hast du nie gecheckt?
Jetzt.
Er sieht sich immer aus der dritten Person.
So Leute, jetzt seht ihr mal, wie das hier läuft, wenn die Folge noch nicht losgeht und Jeremy nicht weiß, dass sie losgeht. Er chillt hier immer am Handy, ist nicht bereit aufzunehmen, textet noch seine letzten Nachrichten und ich sitze währenddessen nebendran und warte, bis er die Zeit gefunden hat, mit mir zu reden. Und in dem Sinne begrüßt euch jetzt der Jeremy.
Digga, Hannes ist mir gerade vor der Folge aber mal richtig auf den Sack gegangen, Digga.
Und Jeremy mir.
Aber mal richtig, wir haben gerade schwerstens diskutiert über ein Content-Output-Thema. Wir posten gerade so viele Videos, dass es richtig unübersichtlich wird, wer überhaupt was managt. Digga, dieser neue Splash-WG-Account-Kanal, ne?
Ja.
Heftig. Wir posten da aktuell 20 bis 40 Videos pro Tag.
Ja. Aber dadurch, dass wir irgendwie zu viert sind und die Videos so in 30 Sekunden gedreht sind, ist es für mich so. Ich glaube, ich komme nicht mal auf einen Arbeitsaufwand von 20, 30 Minuten am Tag durch diesen Account.
Nein, das stimmt nicht. Du lädst doch allein 30 Minuten Videomaterial hoch, oder?
Ich würde sagen, so Viertelstunde Videomaterial lade ich hoch und es kostet mich so nochmal 5 Minuten länger. Es bockt mir richtig. Also die es nicht wissen, wir haben so einen TikTok-Kanal erstellt für unsere WG mit den Mädels. Wir leben ja zu viert in der WG. Und irgendwie seit ich den Kanal habe oder wir den Kanal haben und ich mir auch Kommentare durchlese, merke ich erst selber irgendwie, dass wir in so einer WG leben, das ist irgendwie schon ein bisschen absurd. Ich fühle mich auch in manchen Punkten wieder mit so, wie mit meiner Schwester oder bei der Mutter. Ich hatte so einen Moment, da habe ich mir was gekocht, Maultaschen. Dann habe ich mich rausgehockt und gegessen. Und dann hatte ich einen wichtigen Call während des Essens. Und plötzlich, mitten im Call, kommt Romina raus und sagt so, ich muss die Pfanne abwaschen, damit sie benutzen kann.
Mm.
Und ich habe zum Beispiel, ich will kochen und nichts ist frei und dann hole ich die Person, damit sie das abwäscht.
Mhm.
War für mich immer, das hat meine Mutter immer gemacht und es war so die Sache, die ich nie nachvollziehen konnte.
Mhm.
Weil wenn ich kochen will und keine Pfanne ist frei, so, dann wasche ich mir eine ab und koche.
Ja.
Es ist für mich so, es macht mich so aggressiv, dieses, ich gehe jetzt zu der Person hin, damit sie die Pfanne abwäscht. Wenn
das
immer so ist und bei mir nie, dann checke ich das. Aber sonst sage ich so, okay, dann wasche ich so meine Pfanne ab und andersrum genauso. Aber genau, deswegen hat mich das total erinnert, wieder mit meiner Schwester und meiner Mutter. Und dann habe ich erst so gemerkt, dass ich in so einer fucking Vierer-Content-WG lebe.
Ja, ich meine, was ich auch totgeil finde, ne, wir sind ja in einer Wohnung und vielleicht können wir mal irgendwann so hochleveln noch zu so einem Haus. Checkst du diese ganzen amerikanischen Streamer und auch eine deutsche Streamer-Team da, mäßig, die ein Haus haben. Und ich finde bei einem Haus so geil, so, wenn du da mit der Mentality reingehst, ich renoviere das danach, kannst du da richtig Scheiße machen. So.
Alter, das ist eine kranke Idee.
Ich finde es schon auch
mit
geil.
Mit so 10 Leuten oder so?
Boah, wäre das krass.
Aber es wäre dann vielleicht fast wieder ein bisschen too much. Weil ich finde jetzt bei uns, wir posten da alles und zwar auch, also actually authentisch. Und zum Beispiel gestern habe ich mich dann morgens mit Livia und Romina gestritten. Und dann haben wir Videos gepostet, dass wir uns gestritten haben. Und dann waren die Leute so übel invested. Und dann hat es mir auch richtig Spaß gemacht. Und ich bin dann gegangen. Und dann habe ich alleine Videos hochgeladen, Romina alleine Videos hochgeladen. Dann haben wir uns bis jetzt auch nicht mehr gesehen.
Mhm.
Und man zeigt halt so alles. Es haben auch viele so kommentiert, dass sie es traurig finden oder so. Ich glaube, der Clip war auch außer Kontext, aber es macht uns ultra Spaß. Es ist todeswitzig. Ich finde es auch,
ich find's auch
gar nicht traurig. Ihr müsst euch vorstellen, wenn wir am Tag 50 Videos posten und jedes Video dauert eine Minute, dann sind es 50 Minuten vom Tag und ein Tag geht 24 Stunden. So, das ist unsere Arbeit. Was sind 50 Minuten Arbeit? So, andere sitzen 8 Stunden an dem Schreibtisch. So.
Was ich aber valid finde, also das Einzige, was mir langsam aber sicher auf die Nerven geht, ist quasi immer, wenn etwas halbwegs Relevantes passiert. Zum Beispiel, Livia fällt der Bronzer runter. So, ich bin sofort so, fuck, so Handy raus. Checkst du? Also, sobald irgendwas passiert, was interessant ist, bin ich sofort halt mit dem Handy da.
Also, ich check das so vom Grundgedanken, aber ich finde, ich bin auf jeden Fall noch weit davon entfernt. Also auch die wirklich wichtigen emotionalen Momente oder so, da holen wir jetzt, finde ich, nicht immer. Und so, also das, nee, wie oft holst du am Tag dein Handy raus, die, so 10 Mal?
Die emotionalen Dinger nicht, aber so. Ich check auf jeden Fall Leute, die quasi so sagen, dass es so. Es ist.
Von der Idee, wenn man das rein von außen betrachtet sieht, check ich es voll. Aber wenn ich jetzt quasi so erkläre, wie es wirklich ist, es sind nur 30 Minuten am Tag und guck mal, wie oft, allein wie viele Videos posten wir vom Essen, vielleicht eins am Tag, aber wir essen dreimal am Tag zusammen. Also ich glaube, die Leute vergessen, wie viele Stunden wir zusammen sind ohne Kamera. Mhm. So rein, wenn man das sieht, man denkt, Alter, die filmen ja immer alles mit. Aber ich finde schon, es ist nicht ganz so, oder?
Ja. Krass, also ich bin emotional, glaube ich, schon eher auf der Seite so, dass wir schon ziemlich alles mitfilmen. Also ich finde, es passiert schon selten was Spannendes, was nicht gefilmt wird. Aber ich finde, es ist so, wie ich mir damals vorgestellt habe, was Influencer bedeutet. Mhm. Checkst du, was ich meine?
So dieses, das habe ich auch zum ersten Mal gemerkt.
So dieses so, ja Leute, ich trinke jetzt meinen Kaffee. So checkst du, so vorher war es halt schon sehr so,
wir haben uns hingestellt, Videos gedreht, wir haben nie Stories gepostet.
Es ist schon was anderes und jetzt ist halt so, wir nehmen euch mit und das ist halt schon was anderes.
Aber es ist, finde ich, auch was ganz Neues auf TikTok. Und das mit dem Moment, das stimmt schon. Wir zum Beispiel, wir waren vorgestern Abend spazieren und die Straße war so übel nass. Und dann ist ein Auto so absichtlich, hat's Gas gegeben und ist so nach rechts ausgefahren und ist voll durch die Pfütze und hat Jeremy und mich komplett mitgenommen. Also wir waren von Kopf bis Fuß, die Haare voller Schlamm und Dreck. Und dann ist halt der erste Instinkt, direkt Handy rausholen, Jeremy filmen, wie er nass gespritzt worden ist. Aber der Moment an sich passiert ja trotzdem unter uns und wir lachen.
Okay, checke.
Und dann, wenn der Moment nicht mehr so spannend ist, dass ich im Moment bin, hole ich mein Handy raus und quasi führe meinen Job aus. Ja.
Wir treiben das Ganze auf die Spitze. Wir machen nämlich ein Haus, ein Livestream-Haus, wo wir 125 Stunden, glaube ich, jetzt sogar live am Stück sind. Also mit Schlafstream. Das heißt, 125 Stunden vor der Kamera. Und da sind wir auch actually mit den 10 Creatoren, von denen du vorhin gesprochen hast. Also genau das passiert ja. Wir haben quasi ein Haus mit ganz vielen Influencern.
In Kroatien und ist das Haus. Da nehmen wir wirklich insgesamt 12, 14 Influencer quasi mit.
Stimmt, Special Guest.
Und also dieses 125 Stunden am Stück live ist auch so. Also wir werden auch beim Schlafen gefilmt. Das haben wir letztes Jahr schon mal gemacht. Das haben wir jetzt dieses Jahr wieder erfolgreich quasi durchgeplant.
Ja.
Boah, ich bin echt aufgeregt.
Es wird insane. Und letztes Jahr, als wir das gemacht haben, es ist ja wie so ein Social Experiment, ne? Es ist ja wie, so, du wirst menschlich auf die Probe gestellt. Und ich sage, letztes Mal war es bei mir schon so Ausnahmezustand in meinem Körper. Also ich habe barely gegessen, so du machst keinen Sport, so schlafen, keine Ahnung, 6-7 Stunden nur und dann einen Tag lang Full Entertainment und Planung und raus und so. Und das und danach, ich weiß noch, ich habe danach eigentlich eine Woche gebraucht, um so richtig zu chillen und hatte ich bin zurückgeflogen nach Deutschland, habe direkt meine Operation gehabt. Hier meine Mandeln wurden ausgeschnitten. Digga. Und dann hatte ich das erste Mal so Bettruhe nach meiner Operation, aber es war insane. Also es war locker die anstrengendste Woche meines Lebens.
Ja, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, aber ich hatte auch nach dem letzten Event, was wir da gemacht haben, eine Stunde nachdem quasi der Livestream beendet worden ist, habe ich mich einfach übergeben. Ich habe so gekotzt. Und ich kotze nie. Nie, es passiert mir einfach nicht als Mensch.
Ja.
In den letzten 15 Jahren habe ich nicht gekotzt, so außer von Alkohol, aber also quasi einfach so von meinem Körper raus. Das fand ich fast schon so gruselig. Und dieses Jahr gehen wir 125 Stunden live und wenn das vorbei ist, fliegen wir von Kroatien nach Hamburg zur OMR. Das ist die größte Marketingmesse Europas oder der Welt. Und da haben wir dann Talks und wir drehen tagsüber Kooperationen. Und nachmittags haben wir dann Talks, die wir vorbereiten müssen. Das heißt, wir reden über uns und über unsere App vor. Wie viele Leute sind auf der Stage, auf der einen? 5, 6, 7, 8.000 Leute?
Ja, Zuschauer.
Das heißt, das wird auch wieder richtig aufregend und da müssen wir vorbereiten und performen.
Scheiße, Mann.
Und abends sind die Afterpartys. Also, das wird insane.
Das ist heftig. Also, da muss ich wirklich gucken, was ich mache. Also danach werde ich ins Bett fallen. Wir machen eine Woche Detox danach.
Also, kleiner Themenswitch. Wir haben eine neue Couch, Leute, in der WG.
Dope.
Und wir haben, für die sie noch nicht gesehen haben, es ist meine Traumcouch. Ich finde sie so schön.
Ja, Hannes hat uns erfolgreich dazu überredet. Und die hat sogar ein bisschen Geschichte, diese Couch. Mhm. Die steht nämlich seit 2,5 Jahren, stand die schon in dem Möbelhaus, wo wir sie gekauft haben. Und irgendwie finde ich die Vorstellung aber komisch, dass da 2,5 Jahre lang ganz viele Ärsche drauf saßen, primär von reichen, reichen Omas, Leuten. Opas. Ja.
Ich check den Gedanken full, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, die sitzen da ja nie länger als so 2 Minuten drauf.
Mhm.
Und da waren nie Leute im Laden, das ist so ein Luxusladen, da kommen vielleicht 10 Gäste am Tag rein.
Mhm.
Und das hochgerechnet, wenn man wahrscheinlich eine Nacht auf einer Couch pennt und einschläft bei einem Film, hat man da schon so viel Zeit verbraucht wie in 6 Monaten oder 9 Monaten im Geschäft. Ich versuch's mir aber auch schön zu reden.
Ja, du, also mich hat's bis jetzt auch tatsächlich nicht gestört, also weniger als ich dachte. Ja.
Nee, es war halt so, wir sind in diesen Laden gegangen und ich fand sie, es war meine Traumcouch. Und dann habe ich sie den anderen gezeigt, die haben auch alle gesagt, oh, ist ein Traum. Und dann haben wir auf den Preis geguckt und haben gesehen, 15.000 Euro. Und so 15.000 für eine Couch ist insane. Und das Ausstellungsstück, wenn man das quasi wie es ist mitnimmt und das sah top aus. Meine Eltern haben zum Beispiel auch, haben sie mir erzählt, unsere Couch zu Hause ist das Ausstellungsstück. Das putzt man einmal und gut ist. War wirklich 40% oder 30% Rabatt, also wirklich 5.000 Euro günstiger.
Ja, Leute, ihr habt richtig gehört. Unsere Couch kostet 10.000 Euro.
Sagst du, das ist so komisch. Das ist natürlich insane teuer, aber es teilt sich ja auch durch 4 und dann setzen wir es noch von den Steuern ab und dann ist es so eine Modul-Couch. Das heißt, wenn der wieder ausziehen, kann jeder so ein Modul mitnehmen.
Ich sag das so, weil ich überredet wurde, dieses wahnsinnig teure Stück zu kaufen.
Ja, ich aber finde für so, es gibt so ein paar Sachen, da gebe ich schon gerne Geld aus. Zum Beispiel die Couch in meinem Wohnzimmer, da verbringe ich so viel Zeit und die, ich liebe meine Wohnung. Ich würde viel lieber, so ein Auto würde ich nie kaufen, aber so eine Couch, wo ich immer drauf sitze, wo ich einen Filmeabend mit
euch mache. Ich finde das full valid. Ich muss auch sagen, das ist ja, ich weiß nicht, hier an die 132 Leute, davon haben sich einige bei mir gemeldet, by the way.
Ja, bei
also,
mir auch.
Okay, kurzer Kontext. Wir haben letztes Mal gesagt, es gibt so irgendwie 130 Menschen, die alle Podcast-Folgen gehört haben und kamen nicht noch dazu, alle Videos? Nee.
Leute, es waren über 300 Kommentare und es hat natürlich nicht jeder kommentiert. Insane.
Mhm.
Richtig coole Kommentare. Ich habe die auch alle durchgelesen.
Ja, ist geil.
Leute, ihr habt schon echt viel von uns konsumiert. Das war ein bisschen creepy.
So. diese Ding. Was wollte ich jetzt sagen? Achso.
Couch.
Genau. Und achso, die quasi, die den Podcast hören, haben es wahrscheinlich schon mal von uns gehört, aber so dieses ganze so Autos und Uhren und so, nicht so unser Ding. Noch nicht.
Ja.
Ich habe so viele Yachten auf meiner For You-Page. Aber quasi so, dieses Wohnen ist für mich auch ein Thema, wo ich sage, quasi das finde ich richtig geil. Also dass wir zum Beispiel, ich habe jetzt drüber nachgedacht, quasi was würde passieren, wenn wir jetzt aus der Wohnung zum Beispiel rausgeschmissen werden würden, aus der jetzigen. Und es würde mich richtig wurmen, weil ich die schon richtig geil finde. Und wir geben da schon Geld aus. Wurmen.
Das würde mich wurmen. Das hast du noch nie benutzt.
Hä?
Das würde mich wurmen?
Ja.
Okay. Das ist ein schönes Wort, das merke ich mir.
Das würde mich mal. Nee, aber weil quasi so, das bedeutet mir tatsächlich was. Und es gibt ja wirklich wenige materielle Dinge, die mir was bedeuten.
Genau, wenn ich jetzt vorstelle, ich habe mal Auto und ich mache da eine Schramme rein, dann denke ich mir so, oh, belastend, Schramme, aber es juckt mich nicht, ob mein Auto so eine Schramme hat. Aber bei der Wohnung, wenn da so zum Beispiel die Couch einen Flap kriegt,
Und wir haben jetzt ja ungefähr irgendwie einen Monat gebraucht für das erste Stück im Wohnzimmer, aber das Wichtigste. Also ich finde, wenn man die Couch hat fürs Wohnzimmer, dann kann man den Rest so ganz gut drumherum bauen. Und unsere Idee ist, dass wir so, das hört ihr jetzt vor allen anderen, unsere Idee ist, dass wir so richtig bunt alles einrichten, quasi mit so Pieces, die nur in so einem bunten Raum funktionieren, basically. Also, wenn wir da jemals ausziehen, kann man das alles nicht mehr verwenden. So.
Das hört sich vielleicht erstmal nicht so geil an, aber quasi, das ist ein Einrichtungsstil, da muss man eine krasse Wohnung für haben, in meinen Augen. Es ist halt so Billardtisch, irgendwelche Aufstellfiguren, knallgrüner Teppich zu dieser Couch, orangener Tisch. Aber ich war auch erst dagegen, aber die haben mich dann überzeugt und mittlerweile kann ich es mir echt ganz, ganz gut vorstellen. Solange die WG-Regeln eingehalten werden, die Jeremy und Livia schon gebrochen haben.
Was?
Wir hatten als einzige Regel nicht auf der Couch bumsen. Und vor ein paar Tagen, ohne dass wir danach gefragt haben, das wollten sie uns unbedingt erzählen.
Nein, wait.
Haben sie gebeichtet, dass das schon passiert ist.
Scheiße, ich dachte,
und das
ist ja gar nicht
gottlos. Bro, du musst dir vorstellen, ich setze mich jetzt auf die Couch und denke so, dein nackter Arsch war da drauf.
Bro, ja, also...
da habe ich gar keinen Bock, euch allein zu lassen.
Doch, Digga, da gibt's eine Sache, Digga. Du hattest in meinem Zimmer vor mir Sex.
Ja. Finde ich gar nicht schlimm. Auf meiner Matratze, die ich reingestellt habe.
Okay.
Ja, ich will mal die Kommentare entscheiden lassen.
Ja.
Die an unserem Einzugswochenende kamen die auf die Idee, nach Karlsruhe zu gehen und waren gar nicht da. Und dann war ich in der Wohnung mit einer Begleitung quasi. Und die haben ein ultraschönes Zimmer und die Wohnung war komplett leer, Leute. Da war nichts drinnen. Und ich hatte aber meine Matratze da.
Nein, meine Matratze. Es war meine Matratze.
Nein, das stimmt nicht.
Doch.
Nein, das stimmt nicht. Ich habe meine Matratze aus der Wohnung geholt und sie bei dir reingestellt und dann wieder rausgezogen. Okay. Und dann habe ich in diesen leeren Raum mit Blick auf den Rhein die Matratze gestellt und da geschlafen. Das finde ich so gar nicht deep oder schlimm. Und dann habe ich die Matratze wieder mitgenommen.
Sag mal,
es war einfach nur der Raum.
Sag mal, die sexuelle Energie hat er als erstes in diesem Raum versprüht.
Ja, also vielleicht, wenn du jetzt
das eingeweiht. Schreib mal in die Kommentare, was ist krasser? Er hat vor mir in meinem eigenen Zimmer Sex.
Aber ich muss es noch hinzufügen.
Oder weil auf der Couch.
Es war nur der Raum. Es war auf meiner Matratze. Da war sonst nichts drin. Das Fenster war... Also, ihr wart dann ein paar Tage nicht da. So, das ist... Also, wirklich, ich finde es zu 0,1% schlimm.
Ich glaube, das stimmt nicht.
Was?
Das mit deiner Matratze.
Pinky Promise. Ganz sicher, ich weiß es.
Ich will mal Livi anrufen.
Okay, wir rufen kurz Livi an.
Telefon-Joker.
Also, Jeremy hat gerade mit Livia telefoniert. Er hat versucht, auf die verschiedensten Arten ihr in den Mund zu legen. Und trotzdem kamen wir zu dem Ergebnis, es war meine Matratze und mein Bettlaken. Und so will ich abschließend sagen, auf einer gemeinsamen Couch nackt Sex zu haben, finde ich deutlich unangenehmer als in einem Raum mit der eigenen Matratze, Bro. Das ist nicht so schlimm, das ist nicht so deep. Also, belehrt mich gerne anders in den Kommentaren, weil ich musste mir da echt einiges für anhören. Ich hatte es, ohne Witz, ich meine es von Herzen, ich hatte es nicht für möglich gehalten, dass es euch ernsthaft stören könnte, dass ich in dieser neuen Wohnung dieses traumhafte Zimmer nehme, um da morgens aufzuwachen.
Ich fand's
zufällig auch, wurde dann auch Sex gemacht, Liebe gemacht.
Ich fand's jetzt auch nicht so deep. Ich meine, war es ja auch du, deswegen war es auch nicht so deep. Aber ja,
ich würde da trotzdem gerne Abstimme machen. Also auf der gemeinsamen Couch finde ich echt ein bisschen schlimmer, weil das ist ja auch mein Raum.
Hast du gerade den Joke gehört?
Nee, was?
Es war es ja auch du, deswegen war es nicht so deep. Aber...
Achso, weil mein Schwanz klein ist?
Genau.
Ah, ja.
Über deinen Alter. Kopf geflogen.
Ja, Mann, witzig.
Okay, ja, sehr gut, danke.
Achso, ja, Leute. Und im Zuge dieser ganzen WG-Geschichte und dem Account haben Jeremy und ich gemerkt, je cooleres Zeug wir machen, desto mehr Content haben wir und desto besser kommt es an. Und das ist, finde ich, voll der Jackpot, weil wir können quasi cooles Zeug machen und kriegen dafür aber auch noch mehr quasi Aufmerksamkeit und indirekt dann Geld. Beruflich quasi auch. Das heißt, wenn wir jetzt Cabrio mieten und an einen coolen Ort fahren und eine richtig schöne Zeit machen und durch Weinberge fahren, dann ist es so ein Kreislauf, dass es wieder gut ankommt und wieder mehr Geld bringt. Und das ist sowas Geiles und das wollen wir jetzt so richtig nutzen. Zum Beispiel Cabrio mieten oder einen Fallschirmsprung oder so Jetski am Rhein oder irgendwo hinfliegen oder so.
Checke. Ja, also Fallschirmsprung auf gar keinen Fall. Digga, krass. Dieses Fallschirmspringen, Bungee-Jumping habe ich noch nie gecheckt.
Hast du mir das nicht mal geschenkt?
Ja, hast du es gemacht?
Nein.
Pussio, hast du es mir nicht auch mal geschenkt?
Nein.
Doch, du hast mir es zurückgeschenkt.
Du hast es mir mit meiner Ex-Freundin zusammen geschenkt.
Ja, und du hast mir es zurückgeschenkt.
Ah. Ja, da kannst du mir jetzt aber keinen Vorwurf machen. Ich weiß genau, du willst mir gerade Vorwurf machen, aber du hast deins genauso nicht eingehalten.
Lol, wir haben uns gegenseitig Fallschirmsprünge geschenkt.
Wir würden beide nie Fallschirmsprünge machen und haben uns gegenseitig Fallschirmsprünge geschenkt. Ich wusste nicht, dass ich dachte, du bist so auf der Wave, dass du es geil findest. Du hast auch so Paragliding gemacht.
Ich habe nie gesagt, dass ich das nicht...
Achso, ich dachte, du hättest es gerade gesagt.
Ich habe scheiße gemacht.
Bungee-Jumping und Fallschirmspringen habe ich nie gecheckt.
Damals hätte ich es gemacht.
Mm. Hast du nie gecheckt?
Jetzt bin ich Pussio, Digga.
Aber also, als wir in Bali waren, hat Jeremy so, wie nennt man das denn? Paragliding, oder?
Ja.
Das finde ich viel krasser irgendwie als ein Fallschirmsprung.
Das war auch krass.
Ja, oder?
Boah, das war mies krass. Wir waren so weit oben und sind halt da so durch die Lüfte gesegelt.
Hast du da nicht Schiss?
Kurzzeitig, aber irgendwann war es dann auch geil. Es ist so gruselig, wenn du in diesem Ding drin sitzt und so hunderte Meter nach unten kommt dann nichts mehr.
Boah.
Das ist so ein unreal Gefühl. Du sitzt in so einem bisschen so Stoffdingern drinne.
Mit einem Random?
Ja, hinter dir noch so ein stinkiger Guide irgendwie und dann so nach unten kommt nichts mehr. Deine Füße baumeln so über dem Abyss.
Ich hätte da so Angst vor diesem Moment des Falls, dass es plötzlich schnalzt und man fliegt so runter. Das fände ich irgendwie viel schlimmer als das eigentliche Runterfallen dann. Dieser Moment des, man stürzt. Checkst du? Mhm. Das ist wie beim Klettern, als ich diesen Baumpflegekurs hatte. Der Moment, in dem das Seil reißt, davor habe ich immer Angst. Ich hänge da und denke so, oh, gleich kommt dieses, mein Herz rutscht mir in die Hose. Hattest du es nicht?
Nee, hatte ich nicht.
Habe ich auch ein Flugzeug und so. Quasi, wenn ein Flugzeug, wenn ich mir vorstelle, ich bin im Flugzeug und da macht's Krach, das finde ich schlimmer als das, was dann danach passiert.
Nee, gar nicht. Das Fallen finde ich das Schlimmste, wenn du weißt, dass du tot bist. Ja,
ich glaube, die meisten würden das sagen.
Oh Gott, dieser Moment des Fallens, das stelle ich mir schlimm vor. Aber habe ich in dem Moment tatsächlich nicht so oft dran gedacht.
Ja, daran, dass es schön ist.
Aber es gibt auf jeden Fall viele coole Aktionen, die wir jetzt machen können. Und da müssen wir uns mal was Gutes einfallen lassen. Und zwar auch bis diese Podcast-Folge release müssen wir mindestens die erste coole Sache schon gemacht haben.
Alter, die release in zwei Tagen.
Ach, es ist jetzt schon diese Woche?
Ja.
Ach, da
machen wir aber was richtig Cooles. Das erzählen wir aber in der nächsten Podcast-Folge.
Okay. Ja.
Und ihr könnt auch gerne mal in den Kommentaren Vorschläge schreiben. Das ist wirklich hilfreich.
Ich weiß, wovon du redest.
Ja. Können wir aber nicht hier erzählen jetzt.
Ach so, ja. Oh, das wird geil, Leute. Folgt dem Podcast, wenn ihr nicht verpassen wollt, was das sehr Coole ist, was wir machen werden. Kann man auch viel zu erzählen dann.
Ja, und bevor ich das nächste Thema erzähle, muss ich einen kleinen Disclaimer machen.
Oh je.
Und zwar, Rauchen ist etwas ganz Schlimmes. Jeremy und ich sagen schon immer, Rauchen ist Todeslost. Man kriegt einfach nur, man stirbt früher, meine Oma ist an Rauchen gestorben. Rauchen macht den Körper kaputt, man hat nichts davon.
Rest in peace your granny.
Rauchen ist einfach schlecht, macht den Körper kaputt. Und ihr solltet das auf gar keinen Fall anfangen. Ich würde aber trotzdem gerne, ich habe früher mal geraucht und ein Kommentar war eben, wie ich angefangen habe mit Rauchen. Und ich finde die Story ganz lustig. Zweiter Disclaimer, Marihuana, Gras ist noch schlimmer. Das macht den Kopf kaputt, mache ich auch seit Jahren nicht mehr. Kann ich niemandem ans Herz legen, im Gegenteil. Alle, die ich kenne, die viel Gras rauchen, sind irgendwie Hänger und nicht so erfolgreich.
Ja, gut, jetzt wieder genau, Disclaimer, jetzt hab ich genug Digga, Disclaimer meine Güte.
Also, ich wurde gefragt, wie ich angefangen habe zu rauchen. Ich war da tatsächlich so 13 und das ist ja schon ziemlich jung. Und ich wollte auch nie rauchen. Ich war so der Junge, der, wenn neben einem ein Erwachsener geraucht hat, immer so, bah, das ist so eklig und so weggewischt. Ich glaube, viele können da relaten. Und ich wollte aber unbedingt immer kiffen, also Gras rauchen. Ich habe es geliebt, alles immer auszuprobieren. Alkohol, ich wollte, Bro, als ich 13 war, ich wollte am liebsten alle Drogen auch durchprobieren. Und ich hatte aber Angst vor Gras. Für mich war das so voll die große, also ist es ja auch, vor allem in dem Alter, aber voll die große Sache. Und ich hatte so Angst, dass ich das nicht handeln kann. Deswegen dachte ich übe es mit Zigaretten.
Hä?
Quasi. Ich hatte Angst davor, das Gras zu inhalieren, einen Joint, und habe mir deswegen Zigaretten gekauft. Also hab sie mir organisiert.
Was?
Ich bin sogar zu einem Dealer gegangen und hab gesagt, hol mir Kippen, also Zigaretten. Und dann hatte ich so eine Schachtel, also ich darf keine Marke nennen, aber war Gold. Ich glaube, das hilft schon. Und dann habe ich die so angemacht und so die Zigarette in den Mund genommen und so versucht zu inhalieren, dass es mir quasi dann beim, wenn ich Gras rauche, leichter fällt, das so in die Lunge einzuziehen.
Hä?
Und dann habe ich halt so immer ganz viele Zigaretten geraucht und die so inhaliert, damit ich dann bereit bin für einen Joint, weil ich dachte, das ist ja gar nicht so, aber ich dachte, ein Joint ist so, das fetzt einem den ganzen Rachen weg. Ich dachte, wenn man das einzieht, dann stirbt man gefühlt. Und deswegen wollte ich mich da so ein bisschen vorbereiten. Und dann habe ich eben gekifft, quasi, dann habe ich es auch gemacht, ich habe es überlebt, war nicht so geil, aber genau. Und dann hatte ich aber schon voll viele Kippen geraucht und habe irgendwie Gefallen dran gefunden. Und dann habe ich geraucht.
Ach, scheiße.
Quasi einfach nur, weil ich lernen wollte, wie man Gras raucht.
Ist das eine komische Geschichte?
Ja, gell?
Ist das...
Ich weiß nicht, können da Leute relaten?
Nee, Bro, nee. Da kann kein Mensch auf dieser Welt relaten. Wirklich. Ja,
und dann habe ich immer so heimlich geraucht, auch in so ganz komischen Abständen. Dann habe ich so einmal in meinem Zimmer am Fenster geraucht, dann hat aber alles nach Rauch gerochen.
Ja,
überall Deo versprüht. Also im Nachhinein, meine Eltern müssen das gecheckt haben.
Ja, ja.
Ich bin dann auch immer runter in den Keller, hab da geraucht, bin dann wieder hoch, hab übel nach Rauch gerochen. Und meine Mutter dann so, Hannes, warum bist du immer so lange auf dem Klo, wenn du unten warst? Und dann will sie ins Bad gehen. Ich habe vorher noch geduscht, alles rumgesprüht, rieche aber trotzdem noch nach Rauch.
Du bist in den Keller gegangen, um alleine an einer Zigarette zu ziehen?
Ja.
Warum?
Manchmal bin ich auch mitten in der Nacht, Alter, meine Eltern hören, das ist irgendwie witzig, mitten in der Nacht, als meine Eltern geschlafen haben, hoch auf dem Balkon. Da hatte ich dann aber immer übel Paranoia, weil an sich soll Rauchen ja was Entspannendes sein.
Ja.
Ich weiß auch im Nachhinein gar nicht, warum ich das gemacht habe, weil ich war alleine, das heißt, ich habe jetzt niemandem was bewiesen, aber ich habe das auch nicht gebraucht, um runterzukommen, weil das war, Digga, ihr wisst nicht, wie stressig das war. Ich hatte Herzrasen, weil ich Angst hatte, dass meine Eltern aufwachen und sich irgendwie ein Wasser holen oder so. Hab dann so maximal schnell diese Zigarette weggezogen, hab sie dann ultra weit versucht wegzuwerfen, damit man den Stümmel nicht sieht und bin dann ins Bad gegangen, um sicherheitshalber nochmal zu duschen, hab Zähne geputzt nochmal und ja, dann schlafen krass. Gegangen.
Okay, aber weil so also Nikotinschock oder so, weißt du das noch?
Nikotinschock fand ich ziemlich geil. Mhm. Also für die, die es nicht wissen, Nikotin ist so das der Stoff, der in Zigaretten drin ist, der süchtig macht. Ja. Ja, muss es gewesen sein. Das fand ich schon geil. Ich fand jegliche Art von Rausch hat mir schon immer gefallen, verrückt. Auch bis heute.
Verrückt. Ja, das ist, sagt man nicht auch, das hat so ein bisschen was mit ADHS zu tun oder so, dass man so dieses...
Ja, ich will hier keine Fake News verbreiten, aber meine Mutter meint, die arbeitet mit Kindern mit ADHS, dass so Erwachsene mit ADHS, wo es nicht diagnostiziert ist, voll oft Probleme mit so Alkohol, Glücksspiel und so kriegen. Ja. Man weiß nicht, wie viel das jetzt damit zu tun hat. Ja, ah, doch, ich glaube schon, dass so ADHS-Kinder ziemlich früh immer so viel trinken und so. Deswegen haben sich meine Eltern auch dann Sorgen gemacht, als ich damals...
Das finde ich spannend, dass deine Mentality sich aber mit dem Alter, oder quasi jetzt wäre ja eigentlich das perfekte Alter, um richtig zu rauchen. So in unserem Alter sind alle so... Also jetzt, ich komme gleich nochmal auf einen Disclaimer zurück, aber jetzt gerade sind alle so, ja, mein Körper kann eh nichts passieren und deswegen kann ich jetzt auch eine Schachtel rauchen, so mit meinen Freunden auf lustig, das so entspannt. Also und aber deine Mentalität hat sich eher dahin geändert, dass du quasi sagst, jetzt so gar nicht, also so oder umso weniger, umso besser eigentlich, ne?
Also ich habe zwei Mentalities, ich habe die Rauchen-Mentality und die Drogen-Mentality. Mhm. Bei Rauchen ist es so, ich habe geraucht, bis ich 17 war oder so und von einem auf den anderen Tag, ich habe oft versucht aufzuhören, habe es nicht hingekriegt und von einem auf den anderen Tag fand ich es nicht mehr geil. Ich dachte so, Digga, jetzt aufstehen, eine Kippe ist ja gar nicht geil. So wie ich jetzt auch immer noch drüber denke. Ich kann nicht nachvollziehen, wie man morgens aufwacht und sich denkt, boah, jetzt eine Zigarette. Und es kam einfach, also ich habe da einfach Glück gehabt, würde ich sagen, dass mein Körper einfach so gesagt hat, ich mag das nicht mehr. Ich würde sagen, das ist ganz selten. Deswegen habe ich bei Kippen nicht so richtig eine Mentality. Es ist offensichtlich super ungesund und total dumm zu machen. Deswegen mache ich es nicht, aber ich brauche es halt auch nicht. Und bei Drogen war es wirklich so, ich habe immer gesagt, ich probiere jede Droge aus. Und mittlerweile mag ich mein Leben zu sehr. Also ich sehe gar nicht den Grund, jetzt zu koksen, wo es, klar, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht bei 100%, aber wo die Wahrscheinlichkeit da ist, bei, sagen wir mal, Koks, dass ich irgendwie einfach abhängig werde, dass ich es in einem Monat nochmal mache, dann nochmal. Und bei anderen Drogen, dass ich drauf hängen bleibe oder so. Habe ich aber keinen Bock drauf. Ich bin so zufrieden mit meinem Leben und wie es vor allem in Zukunft noch sein wird, dass ich so gar nicht den Drang habe. Im Gegenteil, also würde man mich jetzt quasi zwingen, Drogen zu nehmen, das würde mich belasten, hätte ich gar keinen Bock drauf.
Ja. Soll ich dir mal erzählen, wie mein erster Berührungspunkt mit Tabak war?
Ja.
Ich war auch recht früh mit allem. Ich hatte so einen recht asozialen Freundeskreis, zumindest für das Alter. Digga, leck mich am Arsch!
Du musst dich entscheiden zwischen schmächtiger Typ und cooler Rapper, asozialer Freundeskreis, weil das passt nicht so zusammen.
Warum kann das eine nicht nach dem anderen kommen?
Hast du gerade gesagt, du hast früh angefangen.
Okay, pass auf. Naja, scheiß drauf.
Leute, könnt ihr mal bitte kommentieren, für die diesen Running Gag überhaupt kennen. Manchmal denke ich, vielleicht kennt das gar keiner. Oder findet ihr es überhaupt witzig, weil ich find's echt witzig.
Also mit recht früh meine ich so... Digga, ich muss echt aufpassen, nicht, dass du nochmal irgendwann zusammenschneidest.
Ich wollte gerade sagen, nicht, dass du dich verplapperst.
Ja, nicht, dass ich mich verplapper.
Du wolltest gerade sagen 15, hast dann aber gemerkt, fuck, eigentlich war es früher, aber also das passt nicht in meinen Plan.
Ich sage jetzt, was ich glaube, wie es war. Ich glaube, Grundschule Geek, 5., 6. Geek, 7., 8., 9. Assi, 10. Comeback, 11., 12. Mittelgeek, aber eher cool. Ich glaube, das ist meine Timeline. So,
10.11. Mittelgeek.
Ich glaube, also quasi in dieser Zwischenzeit, ich hatte auf jeden Fall mal asoziale Freunde, ich leck mich am Arsch.
Nein, das hattest du. Ich sag ja quasi, du warst immer cool.
Ah, okay.
Du warst immer cool, ja. Du hattest einen teilweise asozialen Freundeskreis oder so.
Ja, ja.
Aber du warst
kannst
nicht
ihn das wieder aus dem Mund nehmen. Coole.
Ja.
quasi, und mein Berührungspunkt mit Tabak war erstmal Aufklärung. Also ich wurde fett aufgeklärt dazu, auch was Nikotin macht und so, was die Vorteile und Nachteile sind. Und ich habe mich seit Anfang an dagegen gesträubt, mit einer Ausnahme. Shisha. Weil ich erst, glaube ich, nicht gecheckt habe, dass in Shisha Nikotin drin ist, beziehungsweise Tabak. Und dann habe ich am Anfang immer Köpfe geraucht, also auf meinem Dachboden mit meiner Shisha. Ja, du
Traube
hast
Minze.
Traube Minze, Digga. Und irgendwann bin ich dann auf nikotinfreien Tabak umgestiegen auf der Shisha.
Leute, das ist so abwegig, weil Jeremy war schon immer so der größte Hater von Rauchen und so. Und die Vorstellung, dass er der Veranstalter war, der so eine Shisha heimlich bei sich zu Hause aufbaut, das ist so...
Ja, ist verrückt. Und dann, das war jetzt mein erstes Mal Gras rauchen. da habe ich, erinnere ich mich schon, da saßen wir auf so einem Sportplatz und halt so in der Abdeckung, also quasi unter der Haube, sodass man uns nicht gesehen hat. Und da schon gab es dann quasi, hat jemand ein Päckchen, so Gras dabei mäßig und quasi Tom. Papes und so. Es gibt so viele Toms, wir können, müssen es nicht mal biepen. Und dann quasi habe ich da schon gesagt, nö, ich will nicht mit Tabak rauchen, sondern ich will pur rauchen. Das war auch genau die falsche Entscheidung für meinen ersten Graskonsum. Und habe dann irgendwie 3-4 Mal gezogen auf Lunge. Erst nichts passiert, dann nochmal nachgezogen. Digga, dann hat es so gescheppert. Und für mich war der erste Rausch wie der letzte Rausch, weil wir haben ja in Amsterdam auch gekifft, habe ich ja erzählt letztens. Ich habe die ersten 5 Minuten das Gefühl, dass ich kotzen muss und dass mir Kotze im Hals steht. Das heißt, ich hatte da richtig Angst, dass ich sterbe, gell? Wir haben schon so gesagt, Krankenwagen gerufen und so. Weil ich hatte das Gefühl, dass mir Kotze bis in den Mund reinsteht. Quasi. Und
einfach nur ein bisschen Joint ziehen.
Weil mein Hals sich so verengt. Das ist voll krass, das ist immer noch so. Also in Amsterdam war es auch so.
Aber dann bist du da echt besonders.
Ich habe das Gefühl, dass mein Hals, meine Luftröhre sich so verengt. Total unangenehmes Gefühl. Und danach einfach Gleichgewichtsstörungen. Und ich habe weder Hunger, noch muss ich lachen, noch bin ich besonders gesellig. Ich halte eigentlich nur meine Fresse, habe das Gefühl, dass ich an Kotze ersticke. Und alles dreht sich ein bisschen. So, das war meine erste Experience. Da habe ich gesagt, ich probiere es nochmal. Habe es nochmal probiert. War genauso beschissen. Habe ich es gelassen bis jetzt zu Amsterdam. Amsterdam war es nicht so geil, also es war ein bisschen besser. Also es war einfach witzig, so an was zu ziehen, so, aber so.
Digga, du warst so in deinem Film damals, weil Jerry und ich kannten uns da schon. Mhm. Da war er mein Dealer ein, zweimal. Und ich hab ihn gefragt und er hat so gesagt, er war so dramatisch, so wie heute noch. Er hat mir so geschrieben, oh, ich habe miese Psychose. Und dann habe ich so gesagt, wie, was, du hast Psychose? Und dann hat er so gesagt, ich bin voll drauf hängen geblieben. Und dann habe ich so gesagt, ja, wie sieht denn so eine Psychose aus? Weil ich war so voll interessiert, ich dachte so, Alter, krass. Und dann hat er so gesagt, er sieht sich immer aus der dritten Person. Er hat so erzählt, dass er so in einem Raum sitzt und er sieht sich so von oben in der dritten Person. Ja. Und dass es sein Leben total kaputt macht. Und Leute, er war so dramatisch. Es hat dir richtig gefallen, das so zu erzählen.
Ich hab vergessen. Das erste Mal, als ich gekifft habe, war das, stimmt, da hatte ich so das Gefühl, so eine Third-Body-Experience zu haben. Ja, aber ich auch mies am Filme schieben. Also damals, Bro, ich war so in meinem Film, holy shit.
Digga, es ist, Leute, es war richtig witzig.
Aber du fandest es krass halt, ne? Du fandest es krass.
Und natürlich dann, fand ich's krass. Du warst ja... Mhm. Auch schmächtig, aber auch der Coole. Mhm. Und dann dachte ich so, Alter, fuck, der hat Gras geraucht und ist davon so hängen geblieben. Und dann habe ich so Schiss bekommen und dachte so...
Bro, schlechtester Dealer. So,
du hast mich abgezogen.
Produkt schlecht reden, Digga. Ja, Leute, Digga, dealen ist der dümmste Scheiß. On guard. So, jetzt kommen nochmal 3 Disclaimer. Erstens, Digga, Tabak ist der losteste Scheiß, Digga. Wer anfängt mit Tabak rauchen, also wer schon Tabak raucht und nicht davon wegkommt, ja... dumm gelaufen so. Aber wer jetzt so anfängt zu rauchen, das ist der dümmste Scheiß. Gras, so Leute, habt einfach Spaß an eurem Leben, anstatt euch so
geht eine Runde Kart fahren,
so, yo. Macht irgendwas wirklich Cooles. So. Das ist einfach nur so Glück faken. So. Man sollte die natürlichen Sachen suchen.
Ich finde es so witzig, wenn ich manchmal so eine Vierergruppe Jungs sehe, wie die so zu viert im Auto chillen und einfach zusammen. Es ist für mich so abwegig, dass man sich so verabredet, um entweder auf einer Parkbank oder im Auto zu chillen und dann so einfach zusammen zu smoken.
Mhm. Okay. Bei Smoken check ich das noch eher. Was ich lächerlich finde, sind diese Ballons, Bro.
Ja!
Diese Lachgasballons.
Ich check gar nicht, wie das so als cool angesehen ist. Ich laufe da in der Stadt vorbei an so einer Gruppe Typen, die haben so einen Ballon im Mund. Ich finde es so peinlich.
Ja. Das ist echt herrlich peinlich. Ich muss sagen, so Hotbox hat ja auch so ein bisschen einen kulturellen Wert. So, weißt du, so... Also das,
aber halt nicht jeden Abend so, dass nee, man sich so trifft daily.
Ja, ich... so. Quasi, das ist halt so ein Barersatz quasi, so Hotbox, ne? Das ist halt auch, weil das nicht so zur deutschen Kultur passt, dass du das halt so super schlimm findest.
Zu viert in einem dunklen Auto auf dem Parkplatz hocken und Gras jeden Tag rauchen.
Es gibt so ein paar Spots, zum Beispiel so ein Dorf, wo ich eine gute Connection mit habe. Da ist der Spot für diese Autos, die rumstehen, wo alle nur drinnen irgendwie so, also zusammen chillen, ist so der Parkplatz vom Supermarkt.
Cool, ja.
Und das verstehe ich nicht. Also wenn du, dann fahr doch auf irgendeinen Hügel hoch und hast du eine Aussicht oder so, aber so auf Supermarktparkplatz, so, what the hell?
Ja, dieses Regelmäßige check ich einfach nicht. Mhm, einmal alle 3 Monate oder so, ist ja witzig. Aber gut.
Ich meine, wir sind hier nicht die Drogenpolizei. Am Ende des Tages.
Ohne Witz, das sind völlig Spielverderber.
Nee, ohne Witz. Also wir sind jetzt halt öffentlich-rechtlich, deswegen müssen wir auch ein bisschen Disclaimer machen. So. Ich glaube, jeder macht da seine Erfahrungen und jeder hat da so auch sein eigenes Bild. Sein eigenes Bild haben wir auch zu anderen Themen. Und das ist doch die perfekte Überleitung für
Outrageous Taste mit Hannes und Jeremy.
Auf Instagram Reels hatte ich letztens mehrere Videos, die primär von einer älteren Zielgruppe angeschaut wurden. Und Kommentarspalten von Ü30, Ü35 Menschen sind fatal. Also, ich habe das mit Levi Pennell, als der gesagt hat, mäßig, dass so ältere Leute Social Media Verbot bekommen sollten.
Ja.
So, ich habe das so ein bisschen belächelt. Bro, die schreiben stupid shit.
Ja. Ich glaube, die checken auch viel, was so Spaß ist oder so nicht.
Ja, ja, ja.
Ich sehe das auch manchmal, sorry Papa, wenn du das hörst, bei meinem Papa, der zeigt mir auch so Zeug, wo ich so denke, ah ja,
Nee, also wirklich, so, no hate, so. Es gibt auch wirklich Leute, die es checken, so. Mark Forster ist für mich einer der Top-Influencer, so. Und der ist, keine Ahnung, 60?
Boah, yo, der ist Schatz.
Nee, aber so. Es gibt auch viele, die es checken so. Und wir haben auch echt coole Leute, die zum Beispiel unseren Shit anschauen, mit denen ich einfach so cool reden kann. Aber es gibt auch sehr viele Losties. So, die schreiben dann auch literally in die Kommentarspalte so, liebe Grüße, Herz. So.
Ja, ja, für diesen Kommentare, wie so ein Brief oder so.
Mir gefällt dieses Video nicht. Und ist das mit AI gemacht? Fragezeichen. Liebe Grüße, Katja, Herz. So.
Die checken nicht, dass das entweder gar keiner sieht, oder Leute, die sich drüber lustig machen. Für die ist es so ernst irgendwie so.
Und das Schlimmste ist unter Videos von Frauen. Insane. Die Männer gehen so, crazy. Ja, ja.
Aber ich verstehe gar nicht, wo die alle herkommen. Also quasi, sind es dann wirklich so, was heißt so, die Väter von unseren Freunden oder so? Oder ist das so eine eigene Spezies, die nur sich in ihren Wohnungen versteckt und diese Kommentare schreibt? Weil ich habe mir das bei diesen Männern über 35 in Kommentarspalten so, wo kommen die her? Also als ob das so...
Ich glaube, es gibt übel so, und das ist jetzt eher traurig, so eine Art Loneliness-Epidemic auch in dem Alter. Also ich glaube, viele Männer sind actually alleine. Und das bringt ihr unter anderem dazu, so sehr emotionale Kommentare zu schreiben bei Frauen. Also zum Beispiel, so eine Frau bricht mir immer das Herz und ich würde dir aber trotzdem eine Chance geben, wenn du mich lässt, Fragezeichen, Herz, so, checkst du, also solche
Herzrose. Das muss ja nicht sowas sein, ja.
Und es ist quasi so, weil die, Digga, dieser eine Dude mit diesen Herzrosen, na, egal, und es muss sein, weil die halt so einsam irgendwie sind und dann quasi so ihre Social Life mit einer Partnerin dann auf dieses Video projizieren und auch so Hass schieben, also sowas wie eine Vorstufe von Incels sind es auch viel. Also so viel Hass auch einfach in dem Alter, das finde ich so spannend.
Ich verstehe nicht, woher das kommt, dass die immer so vorschreiben wollen, wie die anderen zu leben haben, weil das finde ich so extrem. Die sagen mal so irgendeine postet irgendwas, was ganz normal ist, und die Person sagt, du kannst doch nicht das und das machen,
wie willst du
als leben, wenn du dich so und so verhältst? Ja. Das finde ich so abwegig.
Auch sehr negativ, also quasi
ja.
In der Gen Z ist ja viel so quasi so, ja, Deutschlands Wirtschaften geht's nicht gut und so, aber das ist auch in den älteren Menschengruppen so. Also
was hat die Wirtschaft jetzt damit zu tun?
Nee, also in der Gen Z gibt's ja auch so diesen übel, so Deutschland ist scheiße Trend,
ja,
aber den gibt's auch bei den Älteren und da ist es vielleicht sogar noch ein Stück tiefgehender. Das Frauenbild stimmt nicht mehr so. Damals haben die Frauen noch das gemacht.
Ich weiß jetzt nicht, wie repräsentativ das jetzt ist für alle, weil ich habe zum Beispiel auch eine Statistik gesehen, dass junge Männer wieder mehr rechts werden. Mhm. Also so Statistiken habe ich auch gesehen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass generell die Älteren da mehr... Nee, aber auf jeden Fall in Kommentarspalten.
Genau, also okay, sage ich es anders. Ja. Genau, also die Kommentarspalten auf Instagram sind, also da wirklich shake my head.
Ja.
Also da gibt es wirklich viel Garbage, gerade bei den Älteren. Ich habe da ein paar Videos geliked, weil ich mehr davon sehen wollte, aber ich kann es mir teilweise nicht durchlesen. Es ist echt krass. Kann ich auch mal empfehlen, falls irgendwie, wir haben ja wahrscheinlich 99% irgendwie jüngere HörerInnen und... Hab ich gerade gegendert?
Alter.
Hab ich, Alter, das ist Jubiläum. Wie viele Folge?
Yo, Gender-Jubiläum.
Digga, ich hab gegendert. Ja, weil ich es passend fand. Weil ich jetzt wirklich die Frauen einbinden wollte. Okay, Respekt.
Oh, du bist so... Respekt für Frauen.
Nee, aber okay. Jetzt kommt ein Take, der wirkt vielleicht kleinteilig, aber ich finde ihn irgendwie spannend. Oh. Ich finde Waldmeister einen sehr guten Geschmack.
Boah.
Nee. Den gibt es ja auch in jedem Lebensmittel.
Ich habe auch Gefühl, Waldmeister hat eine viel größere Rolle gespielt, als ich ein Kind war. Mhm. Als ich ein Kind war, war Waldmeister so der Shit irgendwie bei Kratzeis oder so. Ich habe gestern hattet ihr dann diese Waldmeisterbrause und da habe ich zum ersten Mal seit so 5 Jahren das Wort Waldmeister gehört.
Ja, ist schon, also ich finde es, also es ist nicht mehr so big, aber quasi es gibt ja Pudding, Getränke, Eis, es gibt ja alles in Waldmeister.
Und du magst es.
Ich mag es und ich finde es aber so spannend, weil ich keine Ahnung habe, was Waldmeister ist. Ist es giftgrün? So, what the fuck ist Waldmeister? Nee, ich finde es tatsächlich ganz geil. Also gestern fand ich es total erfrischend. Weil ich stehe irgendwie letzter Zeit auch, und das ist mein nächster Take, ich verstehe mittlerweile, warum man nach dem Essen was Süßes isst. Ich habe auch immer so zwei kleine süße Bonbons nach dem Essen tun mir gut.
Zwei kleine süße Bonbons. Ja?
Hey, du bist doch auch so dieser Espresso-Guy, Digga.
Ja, ich wollte gerade auch Espresso anbringen, aber ein Espresso ist ja nicht süß.
Das ist richtig.
Aber ich checke, dass man generell so was Kleines nach dem Essen nochmal, bei mir Espresso, bei vielen Süßigkeiten Nachtisch, macht schon Sinn.
Aber ich verstehe nicht, warum es Sinn macht. Also, warum macht das jetzt Sinn, dass man einen Bonbon essen will, nachdem man gerade...
Also, ich weiß jetzt nicht, ob Bonbon so das ist, was der Durchschnittsmensch nach so einem Schnitzel essen will. Aber jetzt so ein Schokonachtisch oder so, finde ich, passt schon rein. So. Man isst viel Herzhaftes, man hat eine Vorspeise, das rundet das Ganze so schön ab. Dann hast du so alles einmal vielleicht abgedeckt, oder? Jetzt so zwei Bonbons ist vielleicht.
Es ist ein bisschen gottlos. Random. Ich stehe eine Stunde in der Küche und dann mixe ich so verschiedenste Gewürze, Lebensmittel, mache so ein richtig aufwendiges Gericht. Dann habe ich diesen Geschmack 10 Sekunden, nachdem ich das gegessen habe, im Mund und dann haue ich mir ein fettes Mauerm hinterher.
Aber so ein Mauerm ist ja irgendwo auch ein Meal Prep. Quasi. Das wurde ja vorher auch. Nein, Mauerm wurde ja auch zusammengemixt mit verschiedenen Stoffen, dass es gut, ein gutes Mundgefühl hat. Nur machst du es halt nicht selber.
Nee, ich verstehe schon, worauf du hinaus
willst. Wenn du zum Beispiel so einen Nachtisch selber machst, so ein Tiramisu selber gemacht, hast du dann auch das Gefühl?
Nee, genau, das wäre dann wieder einigermaßen fair. Aber die Packungen kommen echt weg. Ich mache dann immer mal so eine Packung auf und dann esse ich jede Mahlzeit quasi danach so einen Mauerm und die gehen schon weg. Los Angeles ist romantisiert.
Nee.
Okay.
Ich bin ja kein Amerika-Fan und ich fand L.A. gar nicht so krass, aber ich finde es schon komplett einzigartig. Da so Beverly Hills zum Beispiel war... Beverly Hills und diese Straßen runter, wo man so mit dem Skateboard runterfährt, waren in meinen Augen genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Mhm. Genauso Venice Beach. Und klar, da leben halt 0,0001% der Menschen. Deswegen, wenn du nach L.A. ziehst, lebst du in irgendeinem Kackort, wo du viel zu viel Miete zahlst, dann wirkt es vielleicht romantisiert, aber quasi das L.A., wofür man es kennt, wenn man da auch wirklich lebt, finde ich schon... einzigartig. Da bist du so in deiner eigenen Blümchenwelt, holst dir morgens beim Bioladen deine Beeren. So, ich fand das schon crazy.
Also quasi, ich stimme dir zu, dass so zum Beispiel Rodeo Drive oder so, was man halt alles schon gehört hat, ist gut, ist auch geil, aber ich glaube, du hast keine Wahl, als in L.A. mit zum Beispiel der Armut konfrontiert zu werden. Also
ich glaube, Justin Bieber wird in L.A. nicht damit konfrontiert.
Ah, ich glaube, du kannst
ja. Ach so, ja gut, wenn du jetzt die ganze Stadt meinst, ist safe romantisiert. Also L.A. ist ja gottlos, was da abgeht mit Obdachlosen. Ja, nee, stimmt.
Also sehr schmutzige Straßen, überall Zelte mit Obdachlosen und Fenties, also so richtige so Zombies, ne?
Ja.
Und dann so, ich finde, die meisten Häuser sehen auch nicht geil aus. In New York hast du diese geilen...
Das ist schon Vibe.
Hast du diese hohen, geilen Altbauten und so. Aber L.A.? Bro, also ich finde, L.A. fühlt sich an wie Gotham.
Ich finde halt, das, was L.A. verspricht, wenn man da hingeht, kriegt man auch. Also es ist nicht so, dass man jetzt nach Beverly Hills fährt und man kriegt nicht das, was einem romantisiert versprochen wurde.
Mhm.
Aber wenn man so sich dann alles anschaut, merkt man, okay, da gibt es auch, das ist so ein bisschen, vielleicht nicht so extrem, aber Dubai quasi. Dubai hat natürlich auch diese krassen Hotels und so, aber hat halt auch diese Schattenseiten. So, deswegen, wenn man es quasi als Ganzes sieht, ist 100 pro romantisiert.
Und
so viel Armut.
Ja, ich finde es schon verrückt. Und für mich war es halt so, also mein highest goal war wirklich so, also rein örtlich gesehen auf der Welt, ich will nach L.A. ziehen. So LAX. Ich fand allein den Namen vom Flughafen so cool, dass ich mir dachte, ich muss in dem scheiß Ort wohnen. LAX. Meine Lust, da zu wohnen, hat sich mit jedem Mal, wo ich da war, ist ungefähr gehälftelt.
Krass.
Ich bin jetzt bei einem Viertel von dem Bock, den ich Bock habe, da hinzuziehen, bevor ich einmal da war. Von dem Bock, den ich
Bock. Jein. Gehe ich so zur Hälfte mit. Mhm. Weil wenn ich mir vorstelle, wir leben in Hollywood, fände ich schon geil. Und dann fährt man zum Surfen nach Malibu und Rodeo Drive und es in L.A. geht ja so viel ab. Also auch naja, was Konzerte und so angeht, Venice Beach.
Ja.
Man muss halt dann quasi aktiv das ganze Schlechte ausblenden und ignorieren, was halt dann auch wieder irgendwie scheiße ist.
Aber ich weiß nicht, wie einfach mir das fallen würde, weil zum Beispiel, ich finde in Köln halt alles ganz geil, also egal wo ich jetzt hinfahre, so ist jetzt, es hört sich an wie ein krasser Vergleich, aber egal wo ich hinfahre, ich denke mir jetzt nirgendwo so, was für ein Kackort oder ich fühle mich hier nicht wohl. Und bei, in L.A., so du suchst einen Café raus, fährst 2,5 Stunden dahin und dann auf dem Weg siehst du Crackleichen. Okay, es ist übertrieben.
Nee, es ist schon nicht übertrieben. Also du kommst gar nicht drum herum. Zum Beispiel Lakers ist der Basketballverein. Wenn du in Hollywood lebst, willst du trotzdem ein Spiel von denen sehen. Ja, und dann gehst du zum Stadion und eine Nebengasse vom Stadion, wenn du dir danach was zu essen holst, sind 10 Zelte, wo gefühlt 5 Leichen drin sind. Ja. Also ich in Hollywood und auch San Francisco, was ich da so, und wir haben ja gar nicht drauf geachtet, so was man da mitgekriegt hat von Obdachlosen, das.
Und ich finde auch, L.A. hat sich null sicher angefühlt. Ich finde, L.A.
hat sich sogar richtig unsicher
angefühlt. Viele Straßen, wo wir waren, habe ich mir echt gedacht, so, also würde mich nicht wundern, wenn jetzt hier ein Auto Pull-up macht, gerade so.
Das ist doch crazy. Die Straßen an den Main Spots, quasi Uber Arena, Lakers. Die Straßen 5 Minuten entfernt von da haben sich schon so unsicher angefühlt und die Stadt ist ja so riesig. Wie ist es, wenn du mal in so richtige Viertel gehst?
Und das ist, weil diese Städte, also das ist krass, aber die haben einfach nicht so gute Infrastruktur. Amerika weiß einfach nicht, wie man richtig gute Städte baut. Also da sind dann.
Alter, der Front.
Da sind einfach nicht so viele Laternen. Es ist nicht, also es ist einfach sehr dunkel. Die Straßen sind nicht gut gemacht. So, die ganze Straßenplanung ist sehr krass auf Autos ausgelegt. Es ist gar nicht fußgängerfreundlich.
Ja,
so,
es ist schmutzig.
Es überall sind keine Bäume. Zelte, so, es ist einfach.
Spritzen, so.
Schlecht gemacht. Es gibt keine Altstadt oder so. Es ist alles modern, hässlich und scheiße gemacht, so. Mit Menschen, die übelst oberflächlich sind. Und das meine ich so, weil ich finde den Vibe von L.A. echt nicht mehr so geil. New York digge ich noch sehr. New York City finde ich geil. Und das liegt aber einfach daran, dass die ganzen reichen Säcke, denen gehört die Stadt, weil die alle drin sind. Also keiner kann sich 10.000 Euro Miete im Monat leisten in fucking Downtown.
Ja.
So. Und deswegen ist es da halt auch alles sehr luxuriös. So, aber das ist halt bei L.A. nicht so. Also zumindest nicht da, wo wir waren.
Ich habe da jetzt passend selber einen Take zu.
Bitte.
Und zwar, ich bin null patriotisch, aber ich bin Europa-patriotisch.
Mhm.
Ich fühle mich total zu Europa hingezogen. Wenn ich so an Amerika denke, denke ich so, boah, ich bin so froh, in Europa zu leben. Und wenn ich so an Frankreich, Italien, Deutschland und so unsere Nachbarländer und generell Europa denke, dann bin ich so stolz, wenn ich das mit Amerika vergleiche. Ich gucke nach Amerika und ich denke so, oh, ich bin richtig stolz, Europäer zu sein. Jetzt nicht Deutscher,
ja, krass,
aber Europa. Und ich bin dann so, ich habe richtig regelmäßige Momente, wo ich so richtig mich freue, dass ich zu Europa gehöre und nicht fucking Amerikaner bin.
Ja, das stimmt. Das finde ich sogar sehr, sehr, sehr legit.
Nee, safe. Ich finde es so, die Vorstellung, ich gehe zum Beispiel nach Barcelona. Dann hocke ich mich in eine Bar, dann treffe ich irgendeinen aus Spanien, da ist noch einer aus Frankreich mit dabei, aus dem Hostel, dann fragen wir, woher wir kommen, dann sagen wir, ah, Deutschland, Italien, dann trinkt man zusammen Bier. Nicht, dass das mit Amerikanern oder Australiern oder Japanern nicht auch genauso ist, aber es ist irgendwie sowas, es ist so eine Selbstverständlichkeit.
Ja.
Ich könnte jetzt auch einfach überall hinziehen und da arbeiten, ohne Visum und so.
Ja.
Das ist so.
Das finde ich schon auch geil. Und
einfach
auch
geil.
Ja, keine Waffen und so, ist für mich tatsächlich ein wichtiger Punkt fürs Lebensgefühl. Ich hoffe, du checkst den nächsten. Birkenbags sind tothässlich.
Ja, ist für mich so eine Mix aus größter Ick, wenn so meine Freundin sagt, sie will, ihr Traum ist es, 40.000 für eine Tasche auszugeben. Mischung aus größter Ick und ich find's todescool, wenn ich es ihr dann kaufen kann und mach's gerne. Ich bin so zwiegespalten.
Ja,
checkst du?
Also, ich finde es als Statussymbol, verstehe ich es. Aber für mich ist das so eine Basic-Tasche. Und was ich richtig goofy finde, ist, du kommst in den Laden und dann behandeln dich die Cashiers da oder die Menschen, die zuständigen Menschen behandeln dich dann so, no, you have to be a exclusive member to just get on the waiting list. Yo, everyone's asking for a Birkenbag here. So.
Ja, dass die es hingekriegt haben, dass das so was Krasses ist dafür, dass man so viel Geld ausgibt. Also, wir haben jetzt ja auch Geld, deswegen können wir es ja so ein bisschen nachvollziehen. Und wenn ich mir vorstelle, ich zahle so viel, dann würde ich das so, ich würde mich so als, keine Ahnung, dann gehe ich in den Laden und dann muss ich mir das erst verdienen, indem ich vorher 3 andere Taschen kaufe.
Digga,
check ich auch gar nicht.
Also das ist für mich Endkapitalismus. Hast du das gesehen, dieses Video? Habe ich da nicht schon mal drüber gesprochen, dass die eine weinend zusammengebrochen ist?
Ja, weil sie ihre Tasche gekriegt hat.
Weil sie ihre Tasche bekommen hat? Digga, komplett delusional. Vor allem, ich bin mir 1.000.000% sicher, wenn die Birkenbag eine Temu-Tasche wäre und eine Temu-Tasche die Birkenbag, wäre es genau das Gleiche. Und Frauen, regt euch auf.
Oh, 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 oh.
Frauen, komm, greift mich an. Ich sage, Digga, es hat nichts mit dieser Tasche zu tun, weil die sieht nicht so besonders aus.
Ja, okay. Es ist ganz witzig, weil ich war mit Romina in der Stadt vor 2-3 Tagen. Mhm. Und ich habe mir diese Kette hier gekauft und ich habe so gesagt, ich würde gerne mal in so ein richtig schickes Schmuckgeschäft, weil ich so ein Schmuckstück, was ich um meinen Hals trage, jetzt nicht Unmengen an Geld ausgeben will, aber quasi das soll eine gute Qualität haben. Und dann waren das so, vorher will ich noch sagen, Jeremy und ich waren mal in Wien und haben uns vorgenommen, wir gehen jetzt mal in so Luxusläden. Und dann waren wir so im Louis Vuitton Store und Prada und so und da fand ich schon richtig scheiße und dann habe ich wieder so gemerkt, dass dieses, man muss da klingeln und dann kriegt man so einen Zuständigen, der mit einem so einen Slot ausmacht und man muss in der Schlange warten und so diese, quasi was die da machen, dass das so exklusiv aufgebaut wird, finde ich so nervig und abschreckend, so als ob das, die machen das so besonders. Ich weiß nicht, ob du checkst, wie ich das meine, aber es ist so,
ich finde es
so einen komischen Beigeschmack irgendwie. Lass mich doch einfach so ganz normal shoppen. Ich gucke durch, wenn mir was gefällt, dann frage ich was dazu.
Ich finde, es gibt halt Experiences, da macht es Sinn. Zum Beispiel, wenn du dir eine Yacht konfigurierst. Du wirst reingeholt, dann hast du einen 1:1 Berater.
Ja, okay.
Das ist für mich echte Exklusivität.
Aber für ein T-Shirt oder genau. Für ein Armband.
Digga, für ein vorgefertigtes T-Shirt, was da mit 10 anderen T-Shirts in der Reihe hängt, brauche ich keinen Ansprechpartner, Bro.
Oder was heißt Ansprechpartner? Du kannst ja jemanden fragen, wenn du Hilfe brauchst. Hey, habt ihr das in M oder L? Ja. Oder kannst du, meine Hose ist braun, hast du ein passendes Oberteil? Das ist ja super sinnvoll. Aber dieses so, man muss in der Schlange stehen, dann gucken die, dass nicht mehr als 3 Leute gleichzeitig in dem Store sind. Dann lassen sie dich rein, aber kleben die ganze Zeit an dir. Nee.
Also,
zumal die Sachen echt hässlich sind.
Für mich ist halt völlig klar, dass es einfach Forst ist. Also es geht darum, es möglichst exklusiv aussehen zu lassen, weil es das nicht ist. Es ist am Ende des Tages trotzdem ein T-Shirt, was für 2,50 Euro produziert wurde.
Ja.
Und darauf kommt es dann zurück. Und das ist bei Schmuck zum Beispiel anders. Keine Ahnung, wir haben einen Kollegen, der ist Goldschmied. So, der sitzt in seinem Office.
Aber das ist doch ein gutes Beispiel, weil der macht nicht so auf Schickimicki. Mhm. Quasi, der ist ein Goldschmied, zu dem gehst du, du sagst ihm, was du willst, und der schmiedet es dir.
Genau.
Da gibt es aber jetzt nicht eine Klingel, wo du dir dann...
Na doch,
da gibt es einen Klingel. Genau, okay, nee, dann nehme ich es zurück, bei Schmuck nicht. Okay.
Da hast du diese 1:1 Experience, aber du hast die 1:1 Experience, weil er herausfinden muss, was ist das, was du willst.
Ja.
So, und das ist quasi verstanden. Da bin ich einer von wenigen, die das Produkt bekommen, aber doch nicht bei einem H&M-ähnlich aufgebauten Laden, so, der einfach nur 20 Mal so teuer ist. Gut.
Ja, gut. Letzter Take.
Kein Plan, warum Anker funktionieren.
Ja, lol. Habe ich mir auch schon so oft gefragt. Ich habe, glaube ich, sogar mal ein Tutorial oder ein Video angeguckt und weiß es immer noch nicht.
Also, Digga, willst du mir erzählen, dass so ein fucking Containerschiff mit tausenden Tonnen von so einem Goofy-Ass so 8-8-8er ineinander so gehalten wird?
Ich check 2 Sachen nicht, wie das funktioniert. Und manchmal fahren die Schiffe voll schnell, werfen den Anker rein und in meinem Kopf muss es dann plötzlich so übel Dots machen, wenn der sich so festgehangen hat. Aber ich glaube, ich habe mies recherchiert.
Mhm.
Und es ist wohl wirklich so, dass der einfach, man fährt ein bisschen rum und irgendwo verankert er sich dann. Und das hält. Dass es einfach nicht möglich ist, dass...
Es hat auch mit dem Gewicht und Reibung zu tun. Also ich weiß, wie ein Anker funktioniert. Aber ich weiß nicht, warum es funktioniert. Zum Beispiel, wenn der Anker auf dem Meeresboden liegt und da ist eine sehr lange Leine dran, dann müsste das Boot doch eigentlich voll die große Range haben, in der es quasi hin und her geschoben wird. Also es müsste sich ja voll von A nach B bewegen. Du hast ja nicht 3 Anker drin, um deine Position zu halten.
Das check ich gar nicht.
Also wenn du einen Angelpunkt hast für ein Objekt, also wo das
dann
fixiert ist.
Das ist wie so ein Zirkel.
Genau, dann würde das Boot eigentlich quasi die ganze Zeit driften.
Ja.
Und nicht still auf der Stelle stehen. Das macht überhaupt keinen Sinn.
Aber ich verstehe auch nicht, warum es nicht wegzieht.
Ja, das sowieso
das ist
nicht.
Also, dass der Anker nicht einfach so mitzieht. Dann verhängt er sich, dann gibt es aber eine besonders starke Strömung, dann reißt es ihn raus.
Ja, irgendwas wegen Reibung, aber wie kannst du den dann wieder hochholen? Also, als ob dann irgendein Motor stark genug ist, das Ding hochzuholen. Also,
stimmt, weil der ist ja dann so verhakt, dass es das Boot nicht bewegt. Aber wenn man ihn rausholt, kann man einfach ziehen.
Genau, also quasi, als ob du einen Motor auf dem Boot hast, was so stark ist, dass es stärker ist als das, der Mechanismus, der zu tragen kommt, wenn ein 1000 Tonnen schweres Boot zur Seite geschoben wird.
Bro, so, ich von glaube, Wind. So ein Kreuzfahrtschiff wiegt viel mehr als 1000
Tonnen. Nee, es kommt darauf an, welche Bootsgröße. Nee. Aber jedes Boot hat einen Anker, der funktioniert.
Das kann uns bestimmt irgendein schlauer Typ, Physiker oder so, in den Kommentaren erklären. Adoptivbrüder ist ein Podcast von Das Ding vom SWR. In der Redaktion sitzen Timo Klump und Wiener Nünging. Schnitt macht
Arco Artmann.
Sounddesign
Benjamin Hien.
Und
Julia Kaiser.
Santiago Jaramillo. Und das Cover ist von
Julia Kaiser.